MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Donald Trump ist kein großer Fan der Wissenschaft. Das ist jetzt nichts Neues, aber die USA werden die Finanzierung von sogenannten Gain-of-Function-Experimenten in bestimmten Ländern stoppen. So steht es in einem von Trump Anfang Mai unterzeichneten Dekret. Ein erneuter Eingriff in die Wissenschaft, aber ist der womöglich ganz vernünftig? Wie ist die Gain-of-Function-Methode in Deutschland reguliert? Und um von ganz vorn zu beginnen, was ist das eigentlich? Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
Hallo Frau Böttcher.
Ja, fangen wir vorn an. Gain of Function, was bedeutet das? Was sind die Ziele dieser Art der Wissenschaft?
Ja, der Ausdruck ist relativ neu, obwohl die Technik alt ist. Man kann, wenn man Krankheitserreger gentechnisch verändert, dann kann man die unter Umständen so verändern, dass sie irgendwelche neuen Eigenschaften gewinnen. Typischerweise werden sie dabei stärker gefährlich, also zum Beispiel stärker ansteckend, oder sie können irgendwelchen Impfstoffen ausweichen oder Medikamenten ausweichen. Oder sie werden nur noch für bestimmte Bevölkerungsteile gefährlich oder ähnliches. Oder einfach die krankmachende Wirkung wird verstärkt, die sogenannte Pathogenität. Und all diese Experimente, bei denen man Krankheitserreger insbesondere dann gefährlicher macht, heißen Gain-of-Function-Experimente.
So, erste Frage, die mir in den Kopf kommt, ist, warum soll man den Erreger noch gefährlicher machen? Was ist der Sinn dahinter?
Naja, also der typische Fall ist ja, dass man irgendwas vorhersehen will, was in der Natur vorkommt. Das ist der eine, sage ich mal, seriöse und zivile Grund dafür. Das ist ganz naheliegend. Also wenn Sie zum Beispiel dran denken, bei der Grippe, da wissen wir, dass es alle paar Jahre zu einer schweren Pandemie kommt, ungefähr alle 30 Jahre. Die berühmte spanische Grippe von 1918 oder die asiatische Grippe von 1957 oder die Hongkong-Grippe von 1967, 68. Das waren so Pandemien, die man mitgekriegt hat. Und was da passiert ist, dass sich Grippeviren, dass mindestens zwei Grippeviren ihr Erbmaterial vermischen. Also es können zum Beispiel Viren, die bei Menschen zirkulieren und schon ganz gut an den Menschen angepasst sind, aber keine schlimmen Erkrankungen machen, also keine so schlimme Grippe machen, die können sich einzelne Genbestandteile von Vogelgrippeviren holen. Und diese neu gemischten, wie wir sagen dann reassortierten Viren, sind dann super gefährlich, zum Beispiel, weil sie das Immunsystem austricksen können oder weil sie vielleicht sogar ansteckender sind als ihre Vorläufer. So was Ähnliches haben wir auch bei Corona erlebt mit den neuen Varianten, die immer ansteckender wurden. Um sowas wissenschaftlich zu untersuchen und vorherzusagen oder überhaupt rauszukriegen, woran liegt es eigentlich, dass die Viren das machen, wie könnte man das vielleicht bekämpfen, wie könnte man Vorsorge betreiben, dann muss man es im Labor erstmal ausprobieren. Und wenn Sie es ausprobieren, machen Sie quasi Gain of Function. Also ich sag mal so, ein Forensiker will vielleicht wissen, ob eine Pistole schießen kann. Ja? Und um zu wissen, ob die Pistole schießt, die er irgendwo am Tatort gefunden hat, muss er sie mit Munition laden und mal abdrücken, dann sieht er das. Und so ähnlich machen das die Virologen dann im Labor. Die machen dann die Viren scharf und drücken mal ab, indem sie die auf irgendwelche Zellkulturen loslassen oder auch auf Versuchstiere. Und wenn die dann richtig schlimm krank werden oder sterben, dann weiß man, aha, auf diese und jene Weise entstehen neue gefährliche Virusvarianten.
Das klingt aber eher nach so einer Trial-and-Error-Herangehensweise, oder weiß man vorher ungefähr, was passieren wird?
Da stellen Sie die Gretchenfrage. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt impliziert habe durch die Art, wie ich es erzählt habe, aber es ist tatsächlich aus meiner Sicht, ja, manche Virologenkollegen sehen das anders und glauben, man kann alles vorhersehen, aber aus meiner Sicht ist es wirklich so, das ist zum großen Teil Trial and Error. Ja. Also es gibt natürlich Beispiele, wo wir ganz klar wissen, wenn du das und das machst, wird das Virus gefährlicher. Aber das liegt meistens daran, dass man so ein Experiment schon mal gemacht hat oder dass Kollegen das schon mal gemacht haben oder ähnliches. Wenn Sie jetzt da sich auf Neuland begeben, dann müssen Sie raten. Und meistens ist doch in der Wissenschaft oder überhaupt in allen Begegnungen mit der Natur, kann man sagen, immer noch eine Überraschung drin an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, wir sind in den Biowissenschaften oder überhaupt eigentlich in den Naturwissenschaften in einer Situation, wo der Bereich, den wir nicht verstehen, doch viel, viel größer ist als das, was wir verstehen. Und wir Menschen überschätzen uns dann manchmal, dass wir glauben, so als den Demiurg sozusagen ersetzen zu können, dass wir irgendwie technisch dann in der Lage sind, alle gefährlichen Sachen zu kontrollieren. Da bin ich weit von entfernt. Ich finde, wir müssen da Respekt davor haben, dass wir eigentlich wenig wissen und dass wir uns eigentlich mit etwas auseinandersetzen, was selbst für Fachleute immer wieder für Überraschungen gut ist. Und deshalb ja, Ihre Frage ist völlig berechtigt. Man kann so ein bisschen raten, wie es wird. Man kann bei manchen Experimenten vorhersagen, dass es auf jeden Fall gefährlicher wird. Also da weiß man einfach, das ist jetzt ein klassisches Gain-of-Function-Experiment. Aber manchmal ist es auch eine Überraschung.
Wenn es um Krankheitserreger geht, die leichter übertragbar, tödlicher oder schwerer mit Medikamenten und Impfstoffen zu bekämpfen sind, dann sprechen wir ja im einen Fall natürlich von der Forschung, medizinische Forschung, aber das können natürlich auch Waffen sein, oder?
Genau, das wäre der zweite Fall. Ich habe gerade gesagt, so friedliche Wissenschaft würde so denken, wie wir es gerade besprochen haben. Aber der Klassiker, warum man sich überhaupt so intensiv damit beschäftigt hat, auch schon seit vielen Jahren, bevor es den Ausdruck Gain of Function in dem Sinn gab, waren natürlich Biowaffen, weil man biologische Agenzien zum einen mischen kann, auch Eigenschaften mischen kann und dann aber auch für spezielle Anwendungen quasi scharf machen kann. Also es wurde immer wieder mal diskutiert, biologische Waffen zu entwickeln, die nur gegen bestimmte Rassen gehen, also bestimmte Gruppen von Menschen, die dann möglichst nicht zu der eigenen Bevölkerung gehören, oder Biowaffen so zu entwickeln, dass man ganz bestimmte Impfstoffe dagegen hat, die hoffentlich der Gegner nicht hat, sodass also alle Medikamente oder auch Impfstoffe des Gegners versagen, aber der eigene, den man noch irgendwo in der Schublade hat, der wirkt eben und kann an die eigenen Soldaten ausgegeben werden. Ehrlich gesagt, in der Geschichte hat es nie so richtig funktioniert, sodass also biologische Kampfstoffe für den klassischen Krieg, den es früher mal gegeben haben soll, dafür hat man das nicht mehr eingesetzt. Interessanterweise haben auch die Amerikaner ja gesagt, dass man Biowaffen ächten soll. Das war damals Richard Nixon. Nicht so sehr deshalb, weil er der Meinung war, dass man das nicht mehr braucht oder dass das völliger Unsinn ist, sondern weil er einfach wusste, das nannte man immer die Atombombe der Armen. Er wusste, die Amerikaner sind sowieso aufgrund der nuklearen Abschreckung und aufgrund des konventionellen Militärs, was sie haben, sowieso in der Regel überlegen. Und das wäre höchstens dann irgendwie so ein Schurkenstaat, der sich dann eben mit biologischen Waffen zur Wehr setzt. Drum waren die Amerikaner eigentlich die Triebfeder am Anfang, biologische Waffen zu kontrollieren. Und es gibt ja auch dieses Biowaffenübereinkommen, wo eigentlich keine biologischen Waffen hergestellt werden sollen. Aber der asymmetrische Krieg, wie man das immer genannt hat, also der Krieg gegen kleine Schurkenstaaten oder auch gegen Terrorgruppen oder ähnliches, heute sagt man eher hybride Kriegsführung dazu, der ist natürlich ein ideales Spielfeld, um auch wieder solche biologischen Agenzien einzusetzen, sodass der dritte Aspekt neben der klassischen Biowaffe jetzt das ist, was man Dual Use nennt, also irgendein Land importiert oder irgendwelche Rohstoffe oder benutzt irgendwelche Experimente, biologischen Experimente, um was scheinbar Friedliches zu machen. Aber es gibt eben auch noch den zweiten Nutzen, dass vielleicht eine Terrororganisation dann die Erkenntnisse verwendet, um das als biologische Waffe einzusetzen. Also quasi zwischen richtig absichtlich für den Krieg hergestellt, irgendwie abgetrennt für den Krieg, quasi im Sinne von Dual Use und solchen Sachen, die rein friedlich sind, gibt es ein kontinuierliches Spektrum. Und deshalb ist es so, dass Gain-of-Function-Forschung heutzutage, muss man sagen, etwas ist, was man tatsächlich genau im Auge behalten und meines Erachtens auch besser regulieren muss.
Und bevor wir auf die Regulierung schauen und auch auf die Gain-of-Function-Experimente in Deutschland, schauen wir mal auf den aktuellen politischen Aufhänger. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, Donald Trump und seine berühmten Dekrete. Und der US-amerikanische Gesundheitsminister hat sich aber auch geäußert, wie man das aktuell so macht, auf X. Und wir hören mal rein.
We've also proposed a methodology for regulating and for determining which what is dangerous gain of function and what is legitimate scientific investigation and how to bring the public into that debate, which I think, as you point out, is absolutely critical. That is where we messed up last time. And as you know, we have so many of the Democrats here who are, you know, talking about the great science from NIH, but now we have a major agency, intelligence agency, the CIA, the FBI, the DOE, and the State Department have all agreed that NIH research almost certainly led to the pandemic, the COVID pandemic. So that's not the kind of the result that we should be allowing or enabling. And we're going to end that now.
Also er schlägt eine Regulierung der Wissenschaft um die Gain-of-Function-Forschung vor. Man sollte die Öffentlichkeit in diese Debatte mit reinholen. Diese Art der Wissenschaft ist kritisch. Das, also der erste Teil seiner Aussage, auf den Rest kommen wir gleich noch zu sprechen. Sollte man die Öffentlichkeit in diese Debatte mit reinholen oder schürt man da nur unnötig Ängste, Herr Kekulé?
Ich finde, das ist etwas, was man in Demokratien öffentlich diskutieren muss, weil bei uns das Volk ja letztlich entscheidet. Und meine Erfahrung ist, aber das ist ja eine alte Diskussion, die wir auch bei Covid hatten, dass man das Volk nicht für dumm verkaufen soll, sondern dass man wirklich davon ausgehen soll, dass wenn man Sachen gut begründet, transparent diskutiert, alle Argumente abwiegt, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung dann wirklich gut versteht, worum es geht. Und die können ja dann auch Multiplikatoren sein, um die anderen, die vielleicht längere Erklärschleifen brauchen, dann mitzunehmen. Das finde ich immer noch besser, als Themen zu tabuisieren und Leute, die Extremmeinungen haben oder unbeliebte oder unpassende Meinungen haben, dann an den Rand zu drängen. Also so gesehen hat er meines Erachtens recht. Sie haben es geschickt aufgeteilt in zwei Hälften, sein Statement, was man gerade gehört hat. Also der grundsätzliche Ansatz in den USA ist ja richtig und der ist dort schon lange verfolgt worden.
Also noch vor Trump?
Noch vor Trump, genau, dass man sagt, diese Gain-of-Function-Experimente, die sind uns nicht ganz geheuer. Der Anlass in den USA waren verschiedene Dinge, zum Beispiel, dass man mehrere Schwachstellen in Laboren hatte, nicht richtige Unfälle, aber doch so Sicherheitspannen, sage ich mal, wo man gesagt hat, hoppla, im Sicherheitslabor passieren Dinge, die wir nicht wollen. Dann war es ja so, dass Trump bei seiner ersten Amtszeit die Gain-of-Function-Experimente schon mal verboten hatte. Es ist so, dass aber auch die demokratischen Regierungen, durchaus auch unter Barack Obama und Joe Biden, haben kritisch gesehen, dass man hier Experimente machen kann, mit denen möglicherweise biologische Waffen hergestellt werden, aber eben auch aus Versehen oder absichtlich eine neue Pandemie ausgelöst werden kann. Und deshalb war es schon länger in den USA so, dass diese Gain-of-Function-Experimente gezielt reguliert werden sollten. Und dieses sogenannte Framework, was man dafür hatte, also diese Rahmenbedingung, das hieß dort Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight Framework, also P3CO hat man das immer genannt.
Haben Sie das abgelesen oder aus dem Kopf jetzt aufgezählt?
Das habe ich auswendig gesagt, aber es ist so, dass ich bei P3 die Brücke habt, dass es am Anfang 3 P's sein müssen. Okay. Und also dieses Care and Oversight, ja, also oder andersrum gesagt, das ist halt deren Gain-of-Function-Experiment, ja, Kontrollexperiment, so eine Art, bei uns würde man in Deutschland, würde man sagen, Teil des Gentechnikgesetzes. Und dieser Teil, der ist eben schon länger, Ende 2019 hat man gesagt, wir müssen es überarbeiten. Also das war dann vor der Trump-Regierung. Dann hat man ein Review gestartet, dann kam dummerweise die Covid-Pandemie dazwischen, die dazu geführt hat, dass dieser ganze Prozess der Überarbeitung, das ist dann Ironie des Schicksals, länger gedauert hat, ausgerechnet durch eine Pandemie. Und es war klar, dass das weiterentwickelt werden muss und es war eigentlich schon verabschiedet vor genau einem Jahr, also im Mai 2024 dann. Ist es verabschiedet worden und sollte ein Jahr später in Kraft treten, damit die Labore Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Also jetzt. Was letztlich nur gemacht wurde von den Republikanern, von Donald Trump, auch wenn es natürlich gerade in Deutschland ganz massiv und sehr einseitig kritisiert wurde, ist, dass er das erstmal gestoppt hat für 4 Monate. Warum? Weil er gesagt hat, wir müssen im Lichte der Covid-Pandemie das ganze Framework uns nochmal anschauen, ob das funktioniert. Und das hat möglicherweise Schwachstellen. Und diese möglichen Schwachstellen, die hängen eben jetzt mit der Frage zusammen, wie die Pandemie entstanden ist. Und zwar, wir haben es im Podcast schon öfters besprochen, aber ich sage mal so ganz kurz. Es könnte ja sein, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan kommt. Es gibt einige Experten, die der Meinung sind, dass es wahrscheinlich ist. Ich würde sagen, es hat eine überwiegende Wahrscheinlichkeit. Also mehr als 50%, ist aber deswegen noch lange nicht bewiesen oder sicher. Aber wenn es nun möglich ist, dann gibt es eben folgende Kausalkette, die in den USA natürlich insbesondere von diesen MAGA-Leuten, also diesem Rechtsaußenteam rund um Donald Trump diskutiert wird, die sieht so aus. Es gab vom Nationalen Gesundheitsbehörde, vom NIH, geförderte Forschung der Echo Health Alliance. Das ist eine Firma in New York. Chef hieß Peter Dajak oder heißt Peter Dajak. Und die Echo Health Alliance, die hat eben Kooperationsprojekte gemacht mit Wuhan, mit dem Viruslabor in Wuhan, was beschuldigt wird, dass möglicherweise das Pandemie-Virus dort entwichen ist. Und diese Experimente sahen eben so aus, dass genau Viren hergestellt werden sollten, die so ähnlich waren oder eigentlich fast identisch waren mit dem jetzigen Pandemie-Virus. Und diese Experimente, beziehungsweise ähnliche Experimente, muss man sagen, bei denen Coronaviren gentechnisch verändert werden sollten, neue Eigenschaften bekommen sollten, die wurden eben von der Echo Health Alliance gefördert. Also Geld ist da wirklich geflossen von Amerika nach Wuhan. Und das ist bei so Kooperationsprojekten nicht so selten. Und die Echo Health Alliance hat aber Geld von NIH gekriegt, also von den nationalen Gesundheitsbehörden in Amerika, die ja, ich weiß nicht, zig Milliarden Euro verwalten, also zig Milliarden Dollar verwalten. Die sind so eine Art Zentralforschungseinrichtung, ohne die geht gar nichts in den USA. Der Chef der NIH und auch der Chef einer wichtigen Abteilung dort, die haben beide gesagt, wir NIH, wir haben aber keine Gain-of-Function-Forschung in Wuhan gefördert. Das eine war Anthony Fauci, der also ganz massiv in die Kritik gekommen ist in den USA, weil man gesagt hat, diese Behauptung, die er da vor dem Kongress hatte, wir haben das nicht unterstützt, sei eine Lüge gewesen. Sie wissen vielleicht noch, dass Elon Musk dann irgendwo mal getwittert hat, my pronouns are prosecute Fauci, also Fauci soll in den Knast, soll verfolgt werden, angezeigt werden. Und das ist irrsinnig hochgeheizt gewesen. Der andere war der Chef vom NIH, Francis Collins, die einerseits die Befürworter der Maßnahmen waren, die Maskenbefürworter waren, und andererseits haben jetzt die Republikaner gesagt, aber schaut mal her, ihr habt doch selber die Forschung gefördert, die vielleicht dieses Virus hervorgebracht hat. Und dann lügt er auch noch den Kongress an. Das ist das, was man Fauci vorgeworfen hat. Er ist ja jetzt schon vorsorglich quasi begnadigt worden von dem scheidenden Präsident Biden. Der hat zur Sicherheit eine Begnadigung provisorisch für Fauci ausgesprochen, sodass er jetzt wegen Falschaussage vor dem Kongress nicht mehr belangt werden könnte. Aber Fauci hat sich darauf berufen letztlich, dass er sagt, nach unserer Definition von diesem P3CO, also von dieser Regelung mit dem komplizierten Namen, ist es eigentlich gar kein Gain-of-Function-Experiment, was da gemacht wurde. Letztlich geht es da bei dieser amerikanischen Definition um die Frage, war das geplant, die etwas schärfer zu machen, also gefährlicher zu machen, als es vorher ist. Wenn es nur zufällig geschehen ist, wie bei den Experimenten, die man dann nachweisen konnte dort, dann ist es jetzt zumindest in einer Lesart dieser Definition gar kein Gain of Function. Und da sagen die Republikaner natürlich, na, so geht's gar nicht, das müssen wir reformieren, weil sonst sagt jeder hinterher, das konnte ich nicht vorhersehen. Und deshalb wollen wir dieses ganze Gesetzespaket nochmal in die Hand nehmen. Es ist nicht zum 1. Mai in Kraft getreten, sondern wird jetzt nochmal überarbeitet mit Öffentlichkeitsbeteiligung, wie der amerikanische Gesundheitsminister gerade sagte. Und bis dahin, bis das überarbeitet ist, für 4 Monate gibt es jetzt wieder ein Moratorium, was ja schon mal da war, dass man keine Gain-of-Function-Forschung machen darf in staatlich geförderten Projekten.
Was heißt das denn konkret in den Laboren für die Viren, die da schon in der Petrischale rumlungern?
Ja, da nimmt man vorsichtig mit spitzen Fingern, sage ich mal. Ich schilder das jetzt nicht wirklich im Detail, aber ich habe länger in so einem Labor gearbeitet. Also sie nehmen dann diese Petrischale da vorsichtig und stecken die in einen Autoklaven, also in ein Gerät, was alles abtötet, was okay, da drinnen ist. Und weg ist es, ja. Und das macht man mit allem Sonstigen, was mit den Reagenzien in Kontakt gekommen ist. Und die Mikroorganismen, die können Sie natürlich nicht alle autoklavieren, also die Viren und Bakterien und die genetisch veränderten Viren und sowas, das können Sie nicht einfach autoklavieren, sonst wäre die Forschung der letzten Jahrzehnte hin. Das kommt in Tiefkühler. Also da gibt es so spezielle Tiefkühler, die dann zum Teil mit flüssigem Stickstoff arbeiten, also richtig, richtig kalt sind. Und da können sie das fast ewig lagern. Alle gefährlichen Viren sind dort in solchen Kühleinheiten. Das war ganz lustig, weil zumindest hat das die Zeitung Wired so geschrieben, die in Amerika so Kult ist, wenn es um Wissenschaftsbeurteilung geht. Die haben geschrieben, dass wirklich in dem entscheidenden Labor dort, das NIH, also die nationalen Gesundheitslabore, haben so ein Labor der Sicherheitsstufe 4, wo die besonders gefährlichen Experimente gemacht werden in Fort Detrick. Fort Detrick, gleich nebenan, next door, ist dann das Armeeforschungsinstitut, übrigens US AMRIT, da hat man in Amerika keine Berührungsängste. Und das zivile Labor in Fort Detrick, da sind angeblich die Leute aus dem Gesundheitsministerium eingerückt und haben echt Vorhängeschlösser an die Kühlaggregate gehängt, damit keiner auf die Idee kommt, da was wieder rauszuholen. Also wenn das stimmt, ist das natürlich schon eine krasse Maßnahme. Also man darf das nicht beschönigen, auch die ganzen Entlassungen da beim Nationalen Gesundheitsinstitut. Das war überblähtes Institut. Das war sicher sinnvoll, da mal eine Reform zu machen. Die haben zu viel Geld für Nebensachen ausgegeben. Aber so wie es jetzt mit der Kettensäge gemacht wird, ist es natürlich sowohl vom Stil als auch dann vom Ergebnis nicht gut. Und ja, die Experimente, die man angefangen hat, die sind jetzt alle erstmal auf Eis. Ich würde nicht sagen kaputt, aber auf Eis. Versuchstiere leben ja auch nicht ewig, also es gab keine Anweisung, die Versuchstiere zu töten, die möglicherweise infiziert waren, und die laufen da also noch irgendwie in irgendwelchen Käfigen rum. Es wird ein Minimalbetrieb gemacht, und ich kann Ihnen sagen, das sind ja zum Teil Deutsche, die dort arbeiten, die auch so in meinem Peer sind. Also glücklich ist man da nicht, was da gerade passiert, und man zittert halt jetzt vor den nächsten Schritten. Trotz allem, der Grundgedanke, ich hoffe, ich habe das rübergebracht, ist jetzt nicht völlig abwegig, dass man sagt, wir hatten jetzt eine Pandemie, die könnte aus dem Labor gekommen sein, dann wäre es ein Gain-of-Function-Experiment, was möglicherweise mit amerikanischem Geld unterstützt wurde. Ich würde noch ergänzen, sehr wahrscheinlich dann auch mit amerikanischem Know-how. Also das Know-how für diese Experimente kam dann ganz wesentlich auch aus den USA, falls es überhaupt auf diese Weise das Pandemievirus entstanden ist. Und ich finde, das ist schon ein Anlass, nochmal in sich zu gehen und zu sagen, okay, was brauchen wir nicht, wie regeln wir das, wenn amerikanische Labore solche Experimente mit ausländischen Laboren gemeinsam machen, wo dort ja dann bekanntermaßen in China zum Beispiel weder die Kontrollen noch die ethischen Standards noch die rein hardware-technischen Laborvoraussetzungen gegeben sind, dass man sagen würde, solche Experimente werden sicher gemacht.
Die Laborthese war ja der zweite Teil des Zitats von Kennedy, das ich gerade eingespielt hatte. Der eine Punkt, den er anspricht, ist natürlich, dass man nicht genau weiß, wohin führt dieses Experiment. Ich würde aber gerne noch auf einen zweiten Punkt schauen, den er auch beim Online-Dienst X geteilt hat. Es gibt kein Labor, das gegen Lecks immun ist. Würden Sie das teilen, auch für so hochentwickelte Wissenschaftsnationen wie die USA und wie Deutschland?
Im Prinzip ja. Also Sie fragen natürlich jetzt einen Naturwissenschaftler und keinen Politiker. Ein Politiker würde sagen, nö, die sind sicher. Ja, die müssen ja auch vereinfachen, Politiker. Aber ein Naturwissenschaftler, der kriegt ja, das ist ja auch immer das Schlimme, wenn Sie irgendwo ein Gutachten haben wollen von einem Wissenschaftler, da steht nie drin 100%, ja, sondern da steht immer nur sehr wahrscheinlich oder ähnliches. Es ist so, Sie können in jedem Labor insbesondere menschliche Fehler machen. Dann können Sie in jedem Labor einen Ausbruch verursachen. Und es ist auch, die Geschichte ist lang von Laboren, jetzt nicht gerade BSL-4, da kenne ich jetzt keinen Fall, aber von dieser Stufe 3-Labor, das ist eine Stufe vorher, gibt es eine lange Geschichte von Ausbrüchen, wo die Maulenklauenseuche in England mal auf irgendwelche Felder verteilt wurde, weil das Hochwasser im Rückwärtsgang über die Abwasserleitungen ins Labor eingetreten ist. Das hatte man irgendwie trotz des regnerischen Englands nicht so richtig auf dem Schirm. Dann in China ist mehrmals das SARS-1-Virus von 2003 ausgebüxt aus dem Labor. Keiner weiß genau wie, gab es mehrere Ausbrüche. Und wie gesagt, auch in den USA sind die also jetzt nicht irgendwie alle heilig, die machen auch Fehler. Ich würde mal sagen, so ein klassisches deutsches Sicherheitsstufe 4 Labor, ja. Da haben wir nur 4 Stück in Deutschland, und das sind schon Festungen. Und auch in Amerika, wenn Sie jetzt US AMRIT, also das militärische Labor in Fort Detrick nehmen, oder auch dieses NIH-Labor, was gleich nebenan ist, dann das zivile Labor in Fort Detrick. Die sind maximal abgesichert. Also da kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Fehler passiert, ist extrem gering, sofern die Protokolle immer eingehalten werden. Und wenn mal so ein Protokoll nicht eingehalten wird, dann gibt es in Amerika ganz schnell auch einen Stopp, dass man sagt, Moment, jetzt dürft ihr mal nichts mehr machen, das wollen wir erstmal nachprüfen. anders als in, ich vermute, dass in Russland funktioniert oder in China oder in irgendwelchen ganz anderen Ländern funktioniert. Das heißt also, so der gesunde Menschenverstand würde uns hier in Deutschland sagen, wenn das bei uns gemacht wird oder in Frankreich oder in England, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passiert da nichts, sofern wir von normalen Situationen ausgehen. Das heißt, dass so ganz normale Virologen wie der Kekulé oder der Streeck oder der Drosten oder wen man halt so alles so kennt in Deutschland, gibt natürlich viel mehr Virologen, die auch wichtiger und besser sind als die genannten und die halt nur nicht so bekannt sind. Also irgendeiner von denen kümmert sich drum, dann ist es normalerweise schon okay. Aber wir müssen natürlich jetzt in die Zukunft blicken und da muss man sagen, es ist nicht so, dass das Personal, was in solchen Laboren arbeitet, sicherheitsüberprüft wird. Also wenn Sie beim Bundesnachrichtendienst sich bewerben, dann wird erstmal Ihr ganzer Hintergrund überprüft. Dann werden Ihre Freunde in der Schule gefragt, ob Sie wirklich in diese Schule gegangen sind, die da im Lebenslauf steht und wie Sie sich da so geäußert haben, ob Sie dann immer vielleicht zwischendurch zu irgendwelchen Ausbildungscamps in den Irak geflogen sind oder ähnliches. Und dann werden Sie richtig durchleuchtet, die ganze Familie, alle Bekannten, zum Teil wird sogar observiert und abgehört. Dann sind Sie am Schluss des Tages sicherheitsüberprüft und dürfen in so richtig kritischen Bereichen arbeiten. Ich finde, so ein BSL-4-Labor ist ein richtig kritischer Bereich und es gibt null Sicherheitsüberprüfung. Also irgendein Doktorand aus China, der kann da mal anfangen und weil der so nett ist, spricht schlecht Deutsch, schlecht Englisch, ist er halt dann im Labor und ob der dann einen Schlüssel kriegt oder eine Zugangsberechtigung, entscheidet der Laborleiter kraft eigener Wassersuppe. Ähnlich unsicher sind die Labore auch bei der Frage, was ist eigentlich, wenn jetzt wirklich mal einer einbricht, der Expertise hat, also wir wissen ja, ich will da keine Angst machen, aber das ist, glaube ich, bekannt.
Zu spät.
Der russische Geheimdienst, ja, dass der zum Beispiel irgendwelche Brandsätze mit DHL verschickt hat, um mal zu gucken, ob man da ein Flugzeug zum Absturz bringen kann. Ich gebe jetzt nur wieder was öffentliche Meinung ist. Es gibt natürlich viele andere Beispiele, die nicht so eindeutig sind. Und wenn Sie sowas wissen, dann ist es ja nicht fernliegend zu sagen, so mit so einer Expertise, dass man die Logistik von so einem Unternehmen ausspioniert mit GPS-Sendern und ähnlichem. Bei der Bahn hat es jetzt einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dann hat man letztlich auch die Leute an der Hand, die einem erklären, wie man in so ein BSL-4-Labor nachts einbricht und welche Schränke man aufmachen muss und welche Vorhängeschlösser man möglicherweise aufsägen muss, um da an die richtigen Sachen ranzukommen. Das heißt also gegen sozusagen brutale Gewalt sind diese Labore auch in Deutschland nicht geschützt. Wir unterscheiden da, auf Englisch sagt man immer Biosafety und Biosecurity. Also Biosafety heißt, dass man die normalen Sicherheitsvorkehrungen einhält. Also bei uns wären das dann die Biostoffverordnung und technischen Richtlinien für biologische Arbeitsstoffe und so. Das ist das, was die Leute selber machen, wo sie dann dafür sorgen, dass zum Beispiel während der Arbeit die Fenster nicht geöffnet werden und nicht gegessen werden darf im Labor und so Zeug. Aber dann gibt es eben Biosecurity. Das ist, was ist, wenn jetzt jemand mit brutaler Gewalt vorgeht und nachts einbricht oder ähnliches. Das Thema Biosecurity ist bei uns praktisch nicht auf dem Schirm. Und ich finde, das sollten wir dringend mit berücksichtigen, insbesondere in Europa.
Um die Sicherheit also zu erhöhen, sollte man regulieren. Die USA denkt da konkret drüber nach, das hatten wir gerade schon angesprochen. Kann sie denn da von Deutschland was lernen, die US-Regierung?
Ich glaube nicht, weil die ganzen Regeln, die sind ja relativ parallel entstanden. Also ich erinnere mich gut an die Zeit, da war ich selbst beteiligt, als das deutsche Gentechnikgesetz entwickelt wurde. Das ist so aus der Geschichte der ganzen Molekularbiologie entstanden, da könnte man jetzt lange drüber reden. Aber es war eigentlich eine Parallelentwicklung. Also die Wissenschaftler waren damals in Deutschland und in den USA, die kamen aus dem gleichen Stall, kann man letztlich sagen. Und deshalb sind die Gedanken dazu eigentlich identisch. Die USA haben halt jetzt diese Besonderheit, dass der, ist glaube ich bekannt, der neue Chef der Nationalen Gesundheitsinstitute, das ist also nicht mehr der Herr Collins, der also massiv angegriffen wurde, sondern Donald Trump hat den Jay Bhattacharya hingesetzt. Jay Bhattacharya wird massiv angegriffen. Christian Drosten hat gesagt, das sei ein Pseudo-Experte. Ja, ist auch krass. Aber das ist jemand, der ist halt Gesundheitswissenschaftler, ja. Der ist Yale-Professor, hat einen Doktor in Medizin, einen Doktor in Ökonomie, glaube ich noch. und ist halt kein Virologe, klar. Aber jemand, der sich schon so indirekt, so ähnlich wie bei uns Karl Lauterbach oder so, eben mit solchen Dingen auskennt. Und Lauterbach hat sich ja auch munter zur Pandemie geäußert, obwohl er kein Virologe ist. Und der Bhattacharya hat eben in der Pandemie sehr stark die Position vertreten, dass Gegenposition, dass man genau prüfen muss, bevor man Lockdowns und Ähnliches macht. Also dass diese harten Maßnahmen auch bezüglich ihrer, wie ich es in meiner Terminologie sagen würde, sekundären Kollateralschäden überprüft werden müssen. Da gab es diese berühmte, wer sich noch erinnerte, Great Barrington Declaration. Das war, meine ich, irgendwann im Herbst 2020, wo also viele Wissenschaftler, zu denen er eben auch gehörte, sagten, man muss aufpassen, dass man nicht zu harte Maßnahmen ergreift. Das wurde dann sozusagen von der Mainstream-Wissenschaft, hauptsächlich von den Virologen, dann angegriffen, die gesagt haben, nein, nein, die Maßnahmen sind nicht zu hart und das ist jetzt nicht von Vorteil, gegen die staatliche Autorität hier in Frage zu stellen in so einer wichtigen Phase der Pandemie. Und wir hatten ja so ein bisschen, wie es häufig ist, so eine Art Spillover-Effekt hier auch in Deutschland, wo dann eben Herr Streeck und Herr Schmidt-Chanasit und verschiedene andere sich geäußert haben im Herbst 2020 und gesagt haben, man muss nochmal gucken, ob man die Nebenschäden nicht vernachlässigt hat an der Stelle. Das kam unmittelbar im Anschluss an die internationale Great Barrington Declaration, sodass wir also im Kleinen dieses Schauspiel auch hatten. Und jetzt ist ausgerechnet der stärkste Kritiker der Maßnahmen von Donald Trump und von Robert Kennedy Jr., dem Gesundheitsminister, eben jetzt zum Chef von NIH gemacht worden, also zum allergrößten Forschungsinstitut der Welt. Und da hat man ein bisschen natürlich den Bock zum Gärtner gemacht, aber der Mann ist ja nicht völlig doof, sondern der impft auch seine Kinder zum Beispiel, ja. Mhm. Und der ist jemand, der dann übrigens Drostens Kritik, habe ich gerade gestern lesen dürfen, so zurückgewiesen hat, dass er gesagt hat, naja, wenn man glaubt, so komplexe Gegenmaßnahmen gegen eine Pandemie könnten nur von Virologen entschieden werden oder beurteilt werden, dann halte ich das für einen Fehler und hat darauf verwiesen, dass er sich eben mit Epidemiologie und Gesundheitsforschung auskennt. Da hat er natürlich recht, dass er dieses Multidisziplinäre anmahnt, was ja in Deutschland auch gefordert wird inzwischen und was bei uns in der Pandemie gefehlt hat. Sodass wir eigentlich, finde ich, eigentlich im Kern auch eine vernünftige Korrekturbewegung da drinnen haben. Also es ist nicht nur schlecht, dass man in Amerika jetzt nochmal genauer drauf schaut. Und die können das auch alleine, die brauchen die deutsche Expertise dafür nicht, weil eben, wie gesagt, das deutsche Gentechnikgesetz eigentlich irgendwie parallel entstanden ist wie die amerikanischen Regelungen. Vielleicht ein wichtiger Unterschied in Deutschland, wir gelten als Musterland weltweit, ja. In Deutschland ist es so, dass sie jede Forschung, also die Einrichtung schon allein, die gentechnische Experimente macht, die muss ja genehmigt werden in Deutschland. Also sie dürfen das nicht zu Hause im Bad machen. Und diese Genehmigung, die beinhaltet dann, dass diese Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Sicherheitsstufen 1 bis 4 gibt es eben. Und wenn Sie ein neues Projekt haben, müssen Sie das immer anmelden. Und da gibt es immer irgendwelche Behörden, die mehr oder minder kompetent dafür sind, die dann diese Anmeldung überprüfen oder auch eine Genehmigungsantrag überprüfen. In den USA ist es so, dass diese Regelung, die da jetzt wieder auf dem Prüfstand steht, dieses P3CO, nennen wir es nochmal, das galt eigentlich nur für erstens Forschung in den USA und zweitens eben für vom Staat finanzierte Forschung. Was die privaten Firmen gemacht haben oder was sie mit Geld aus China oder aus Russland gemacht haben, das war völlig ihre Sache. Und das ist zu Recht als Schwachstelle erkannt worden. Das Problem haben wir in Deutschland nicht, weil bei uns die Regelung natürlich für jede Art von Forschung gilt, auch wenn die jetzt nicht staatlich finanziert ist.
Das heißt, Gain-of-Function-Wissenschaft wird auch in Deutschland reguliert?
Wird in Deutschland gemacht.
Ja.
Also da darf man sich nichts vormachen. Ja, ich habe jetzt in der Zeitung irgendwo mal gelesen, es wird jetzt bei uns auch gerade viel diskutiert, ja, Berliner Charité macht Gain-of-Function-Forschung. Da glaube ich sofort, weil das praktisch jedes molekularbiologische Institut macht, das sich irgendwie mit Krankheitserregern beschäftigt. Und bei uns fällt es unter das Gentechnikgesetz und die ganzen Ausführungsbestimmungen dazu. Wir haben kein eigenes Gain-of-Function-Gesetz oder keine eigene Regelung für Gain-of-Function-Experimente. Und das ist eine der Schwachstellen, die ich sehe. Also ich finde, Auch in Deutschland sollten wir uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, der ganze Prozess ist bei uns super, wir sind ja hier nicht die USA, sondern nein, ich glaube, wir sollten auch diese Möglichkeit, dass das Virus aus dem Labor gestammt haben könnte, das reicht ja schon dafür, dass Handlungsbedarf besteht, das sollte man zum Anlass nehmen, nochmal zu überlegen, ob man zum einen die Labore sicherer macht im Sinne von Biosecurity, wie ich es gerade gesagt habe, und zum anderen, dass man Gain-of-Function-Experimente nochmal separat reguliert. Also, dass man da Leitlinien zumindest für rausgibt, wo man sagt, also diese Art von Gain-of-Function-Experimente sind aus unserer Sicht allgemein erlaubt und fallen unter die normalen gentechnischen Vorschriften, weil sie offensichtlich harmlos sind. Dann gibt es eine zweite Kategorie, die offensichtlich super gefährlich ist. Da meine ich, die sollte man grundsätzlich verbieten und nur mit Ausnahmegenehmigungen vielleicht zulassen. Und dann gibt es den großen Bereich dazwischen, wo man meines Erachtens schon spezielle Regularien braucht, auch in Deutschland, die sicherstellen, dass nicht aus Versehen mal, ich betone jetzt hier wirklich aus Versehen, weil wir Virologen sind ja eine kleine Clique, wir kennen uns alle, wir beschimpfen uns im Fernsehen und sonst wo manchmal gegenseitig, aber am Ende des Tages haben wir eine sehr große Homogenität im Denken, das muss man sagen, und da glaube ich nicht, dass irgendwelche Spinner dabei sind, die jetzt gefährliche Sachen machen wollen und rücksichtslos sind. Aber trotzdem ist es so, dass man sich, glaube ich, da auch freiwillig einer Regulierung unterwerfen sollte, wenn das Thema jetzt plötzlich durch die Pandemie und die mögliche Entstehung im Labor so eine weltweite Bedeutung auch bekommen hat.
Und angesichts dieser Möglichkeit der Gefahr haben Sie, ich habe einen Artikel gefunden von 2003 und damals haben Sie das Ganze schon mit Atom verglichen, also Atomenergie als gute Möglichkeit, Energieversorgung herzustellen. Atomwaffe allerdings auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit des Missbrauchs als gefährliche Waffe. Nun ist das ja bei Gain of Function vergleichbar. Was hat sich denn seit Ihrem Appell 2003 in Sachen Regularien getan in Deutschland?
Also an der Stelle nicht viel. Mein Appell war ja, dass man eine internationale Regulierungsbehörde braucht. Und das war damals, habe ich den Anlass, dachte ich, dass ich einen guten Anlass nutze. Das war nämlich die erste SARS-Pandemie 2003. Dachte ich, jetzt ist vielleicht, hat die Welt vielleicht ein Ohr für so etwas. Ich hatte das vorher schon immer wieder gefordert. Die Vorgeschichte ist ja die, die Wissenschaft ist ja häufig janusköpfig, dass man zwei Gesichter hat. Und ganz berühmt und viel diskutiert ist das eben bei der Kernphysik, bei der Atomforschung, wie Sie es richtig gesagt haben. Da gibt es gute und schlechte Anwendungen. Und das ist so, dass man eigentlich bei den Biowissenschaften und insbesondere bei der Molekularbiologie, Gentechnik von Anfang an wusste, dass das wieder sowas Ähnliches werden konnte. Die Gründungsväter dieser ganzen, sage ich mal, Forschungsrichtung, zu denen auch mein Doktorvater am Max-Planck-Institut gehörte, die haben das von vornherein sehr selbstkritisch auch gesagt, wir wollen nicht so in so ein zweites Manhattan-Projekt reinlaufen, dass wir irgendwie dann am Schluss da Biowaffen konstruieren oder ähnliches. Und es gibt ja eine internationale Aufsichtsbehörde für atomare Gefahren, die IAEO, die Internationale Atombehörde in Wien. Und das ist eine UN-Behörde, wo auch ein internationaler Vertrag gemacht wurde, der bindend ist und wo jetzt zumindest im Prinzip die ganze Welt sich verpflichtet hat, auch Kontrollen in ihren Kernanlagen zuzulassen. Also im Rahmen dieser Kontrollen wurden zum Beispiel im Iran noch bis vor kurzem da die Produktionsanlagen kontrolliert und jedes deutsche Kernkraftwerk, solange sie noch da waren, wurde gelegentlich kontrolliert und so weiter. Also das ist ein weltweites Netzwerk, was einerseits die Aufgabe hat, den Austausch von Know-how zu fördern, weil man sagt, die Verteilung des Wissens passiert sowieso und dann fördern wir es lieber und sorgen dafür, dass die Guten und die Bösen gleich viel wissen, statt dass die Bösen mehr wissen als die Guten und das ausnutzen. Und dass also parallel zu diesem Wissensaustausch eben auch eine gegenseitige Kontrolle stattfindet und zugestimmte Kontrolle stattfindet. So ein Netzwerk oder so eine Organisation, vergleichbar mit der IAEO in Wien, für biologische Gefahren, die zugleich sich dann auch kümmern könnte um die gerechte Verteilung von biologischen Ressourcen zum Beispiel, was ja denn die ärmeren Länder der Welt sehr interessiert, dass das nicht sein kann, dass Pharmafirmen irgendwelche Frösche aus Mittelamerika einsammeln, dann Medikamente draus entwickeln und irrsinnig viel Geld machen und die Länder, wo der Frosch herkommt, eigentlich überhaupt nichts davon kriegen und viele weitere Beispiele. Gibt übrigens auch Fledermäuse, aus deren Speichel man ganz hervorragende Blutverdünner hergestellt hat, die in Südamerika gelebt haben und so. Das heißt also, es gibt viele Aspekte, sage ich mal, dieser biologischen Gleichberechtigung, biologischen Know-how-Austausch, zum Beispiel, dass man bei Beginn einer Pandemie sofort die Sequenz des Erregers, wenn man sie hat, teilt mit den anderen, auch wenn dann vielleicht irgendwelche Labore irgendwo anders auf der Welt schreien, hallo, wir haben die PCR zuerst entdeckt, obwohl die vielleicht in China im Falle von SARS-CoV-2 das erste Mal entwickelt wurde. Aber man geht immer ein Risiko ein, wenn man solche Informationen austauscht, aber die Idee ist, dass man sozusagen das fördert und dass man zugleich eben auch kontrolliert, dass kein Unsinn gemacht wird, dass die Sicherheitsstandards überall gleich sind, dass man sich auch gegenseitig hilft bei der Einhaltung der Sicherheitsstandards, sozusagen deutsche Standards für die Welt, wenn Sie so wollen. Und dieser Vorschlag, der ist leider trotz damals SARS-CoV-1 irgendwie nicht aufgegriffen worden. Also ich habe es auf vielen Kanälen danach weiter versucht, auch der deutsche damalige Innenminister hat sich da dafür eingesetzt in Gesprächen mit Frankreich, aber es ist, hat irgendwie nicht die richtige Dynamik bekommen. Jetzt wird sowas Ähnliches wieder gefordert. Ich hoffe, dass es diesmal mehr Schwung hat. Aber letztlich kommen wir ohne so eine internationale Vereinbarung, kommen wir nicht dazu, dass wir Labore wirklich sicher machen. Und vielleicht noch ein historischer Hintergrund. Natürlich ist diese Vereinbarung, dass man die IAEO gründet, dass es also einen UN-Vertrag gibt für die Kontrolle der Atomenergie. Das ist natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, dass da der Impuls kam und da waren eben Hiroshima und Nagasaki und da hat man gesagt, da müssen wir was tun. Irgendwie müsste jetzt im Grunde genommen die Covid-Pandemie als Hiroshima der Bioforschung im Grunde genommen identifiziert werden. Oder zumindest müsste man sagen, das könnte so ähnlich, sage ich mal, gefährlich werden eines Tages. Übrigens gab es mehr Tote als bei Hiroshima. Und dass man sagt, okay, das ist doch jetzt der Schuss vor dem Bug gewesen, die nächste Pandemie könnte viel schlimmer sein. Und falls sowas auch aus dem Labor kommen könnte, dann müssen wir doch das zumindest mal verhindern, wenn wir schon nicht verhindern können, dass es auf natürlichem Weg nochmal passiert.
Nun ist internationale Zusammenarbeit aller Völker so ein Mammutwerk. Wie würden Sie denn anfangen, Herr Kekulé, um erstmal so eine Regulierung in Deutschland hervorzubringen? Das ist ja aktuell noch Ländersache. Das heißt, man müsste erstmal die Bundesländer unter einen Hut bringen, oder?
Ja, bei uns ist es so, das ist genau wie Sie sagen, Ländersache. Das Gentechnikgesetz ist zwar ein Bundesgesetz, aber die Kontrolle dann der Labore, das haben die Länder unter ihrer Fuchtel. Es gibt gewisse Gremien beim Robert-Koch-Institut, die so Empfehlungen und Leitlinien geben dazu. Ich glaube, man bräuchte in Deutschland, wenn man jetzt da konkret wird, wir haben zwei Schwachstellen bei uns. Das eine ist, also abgesehen davon, dass die Gain-of-Function-Forschung nicht konkret nochmal definiert ist. Das eine ist, dass wenn Sie in Deutschland so ein Experiment machen wollen, so ein gentechnisches Experiment, sagen wir mal Gain-of-Function als Beispiel, dann schätzen Sie als Projektleiter die Risiken selber ein. Wenn Sie der Meinung sind, so wie ich das sehe, ist es ein harmloses Experiment, Risiko gering, dann müssen Sie nur eine Anzeige schreiben, keinen Antrag schicken. Und die Anzeige schicken Sie irgendwie an die Behörde und wenn die nicht innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen sich gemeldet haben, dann dürfen Sie loslegen. Diese Behörden sind notorisch überlastet, haben zu wenig Mitarbeiter und für das Spezialgebiet, für das sie sich da interessieren, da können sie davon ausgehen, dass in der Behörde niemand sitzt, der da genauso Fachidiot ist wie sie. Das wäre ein großer Zufall. Das gilt insbesondere in der pharmazeutischen Industrie. Ja, also wenn Sie jetzt dran denken, zum Beispiel das berühmte Marburg-Virus, was wir hier im Podcast schon mal besprochen haben, das ist ja in Marburg mal ausgebrochen, hat tatsächlich Tote verursacht, weil es in der ganzen Stadt sich ausgebreitet hat. Am Anfang wusste keiner, was es war. Und irgendwann stellte sich heraus, das waren Affen aus Uganda, die für die Bering-Werke importiert worden waren. Also das war erstmal industrieller Ansatz. Und das sind natürlich richtige Experten, die sich in ihrem Spezialgebiet super gut auskennen und aus patentrechtlichen Gründen tendenziell weniger kommunikativ sind und plauderfreudig sind wie normale Naturwissenschaftler. Und deshalb muss man sagen, diese Selbsteinschätzung der Projektleiter, das geht so lange gut, solange sie ein Netzwerk von Leuten haben, die sich alle gegenseitig vertrauen und wo man sagt, ja, der macht das schon richtig. Ich gehöre noch zu dem alten Schlag von Virologen, wo das meines Erachtens wirklich auch so war. Aber es kommen natürlich immer neue Generationen. Es kommen Mitarbeiter in die Labore, die aus dem Ausland kommen, die vielleicht auch kulturell anders geprägt sind. Oder wissen Sie nie, ob einer vielleicht von einem ausländischen Geheimdienst geschickt wurde. Das ist durchaus möglich. Und dann haben Sie unterm Strich die Frage, ist so eine Selbsteinschätzung bei der Antragstellung ausreichend? Ich glaube, man müsste da Kriterien haben, wo das nicht mehr ausreicht und ab einer bestimmten Grenze von Gefährdungspotenzial sagen, da muss ein objektives Gremium richtig entscheiden über den Antrag und man kann nicht selber erstmal die Risikobemessung machen. Und das Zweite ist eben dann die eine Schwachstelle und die andere Schwachstelle ist, das haben wir auch im Corona-Podcast witzigerweise schon mal besprochen. Und zwar gab es 2022 dieses berüchtigte Experiment, wo die Boston University, die ist auch massiv dafür angegriffen worden, also nicht Harvard, sondern die kleinere Uni in Boston University, die haben eine Omikron-Variante scharf gemacht. Also diese Lauterbach-Monster-Variante quasi hergestellt, indem sie das relativ harmlose Omikron gemischt haben, genetisch mit Erbmaterial von dem ersten Virus, was in Norditalien mal aufgetreten ist und in Deutschland natürlich dann auch nachgewiesen wurde. Und um das mischen zu können, ist einer der beiden Ausgangsviren, wenn Sie so wollen, gentechnisch verändertes Virus, ist von der Uni Erlangen nach Boston geschickt worden. Und die Boston University hat dafür einen riesen Ärger gekriegt. Es gab auch Ermittlungen dann gegen die Boston University, ob das alles mit rechten Dingen zuging, und wurde weltweit diskutiert. Wer überhaupt kein Problem damit hatte, war die Uni Erlangen. Weil, wenn sie in Deutschland was verschicken ins Ausland, damit dort ein Experiment damit gemacht wird, fällt es nicht unter das Gentechnikgesetz. So einfach ist es und deshalb könnten die sich da zurücklehnen. Sie waren völlig zu Recht Co-Autoren auf dem Paper, haben also quasi dann das Ausland für sich arbeiten lassen, um Experimente zu machen, die bei uns möglicherweise nicht genehmigt worden wären.
Schöne Anleitung, um Rechtsfolgen zu entgehen.
Ja, natürlich. Super. Kann ich hier, genau, mache ich im Austausch gegen Steuerberatung.
Bisschen Anstiftungs.
Also es ist so, na, das braucht man gar nicht, weil das weiß jeder. Ja? Und letztlich ist doch das, was dieser EcoHealth Alliance vorgeworfen wird, und es war nicht nur die EcoHealth Alliance, es waren mehrere Professoren von amerikanischen Universitäten dann auch beteiligt, dass sie sich Experimente ausgedacht haben, die aber dann in Wuhan gemacht wurden, wo die Regularien nicht so streng sind. Und das ist ja eigentlich gleich die gleiche Blaupause, muss man sagen. Ja, also, und bei uns in Deutschland ist das eine Schwachstelle des Gentechnikgesetzes, dass dieser Export, der ist letztlich, also das weiß jeder Virologe, da gibt es das sogenannte Cartagena-Protokoll der UN über den Versand von Biogefahrstoffen im weitesten Sinne. Das ist umgesetzt worden in der EU-Verordnung. Und da steht eben klipp und klar drinnen, dass wenn Sie einen Mikroorganismus, auch wenn er gentechnisch verändert ist, nur für Forschung verschicken, für Laborversuche, dann ist das ausgenommen. Da können Sie alles verschicken, was Sie wollen. Und deshalb halte ich das für die zweite Schwachstelle. Da wir leben eben in einer Welt, wo es massive auch Konkurrenz unter Fachleuten gibt, wo die Virologen sich bekämpfen. Das hat man jetzt bei der Pandemie ja ganz massiv gesehen, wie die auch zum Teil aufeinander losgehen. Und wo es einfach um wahnsinnig viel Forschungsmittel geht, um persönliches Prestige und Ähnliches geht. Und da würde ich jetzt nicht mehr so wie in meiner alten Generation sagen, ach, die kennen sich alle, die machen das schon richtig, sondern ich würde sagen, da brauchen wir Regularien auch für die internationale Zusammenarbeit, sodass wir eigentlich dann drei Schwachstellen in Deutschland haben. Konkrete Vorgaben, wie man mit Gain of Function umgeht. Zweitens, dass man in bestimmten Fällen nicht mehr zulässt, dass der Antragsteller selber die Risikobeurteilung macht und drittens, was die internationale Zusammenarbeit betrifft.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekules Gesundheitskompass. Vielen Dank für die Information, für die Einordnungen zur Gain-of-Function-Methode. In 2 Wochen gibt es hier die nächste Ausgabe mit André Seifert an meiner Stelle. Und wir, Professor Kekulé, hören uns dann in 4 Wochen. Bis dahin Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, beziehungsweise Professor Kekulé, Stimme war heute ein bisschen angekratzt. Sie haben super durchgehalten. Gute Besserung.
Ja, hier steht der Kaffee. Ich habe aber nichts getrunken davon. Komischerweise habe mich so in Rage geredet. Also ich freue mich auch auf unseren nächsten Podcast. Alles Gute, Frau Böttcher.
Bis dahin. Tschüss. Wenn Sie Fragen oder Themenanregungen haben, dann gern her damit. gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Wenn Ihnen Kekulés Gesundheitskompass gefällt, dann empfehlen Sie uns natürlich gern weiter. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Wöchentlich analysieren Moderator Tim Deisinger und der ehemalige NATO-General Erhard Bühler die militärische Lage und die Folgen des russischen Angriffskrieges. Was den Podcast so besonders macht, hier werden nicht nur Entwicklungen nacherzählt, sondern auch für den Hörer eingeordnet, kurz, präzise und vor allem auch für Laien verständlich. Außerdem werden auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Der MDR produziert diesen Podcast seit März 2022, also kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar. Wer also fundierte Informationen zu einem der wichtigsten weltpolitischen Konflikte unserer Zeit sucht, Was tun, Herr General, der Ukraine-Podcast des MDR, zu finden werbefrei in der ARD-Audiothek. Und den Link stellen wir Ihnen natürlich nochmal in die Shownotes.
ARD. MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.